Situationen. Ich bin als Kind auch damit aufgewachsen, allerdings wurde das in der DDR ganz sicherlich nicht gedruckt und aufgelegt, sondern meine Mutter hat es aus ihrer Kindheit. Und es ist sicherlich aus der Kaiserzeit ein Buch, das den Schulalltag für Vorschulkinder, den Schulalltag beschreibt, aus der Sicht oder in die Lebensumwelt von Hasenkindern gekleidet. Es steht hier ein lustiges Bilderbuch, ist es vielleicht auch, aber man sieht schon am Titelbild, es gibt auch ernste Dinge, zum Beispiel der gestrenge Lehrer und der betriebste Schüler, der gerade offenbar ausgeschimpft oder vermahnt wird. Es gibt auch ein Bild, wo der Lehrer den frechen Hasenjungen am Ohr zieht. Und es wird auch vom Karzer erzählt. Der Karzer war sowas wie ein Gefängnis, eine Gefängniszelle in der Schule. Manche Lehrer würden sich wünschen, dass es sowas noch oder wieder gäbe. Aber nicht nur die Strenge der Lehrer spielt eine Rolle, sondern auch die Gefahren des Lebens. In Naturkunde werden die Kinder, die Hasenkinder, mit der Realität des Fuchses vertraut gemacht. Von dem Fuchs, dem alten Bösen, wird erzählt und vorgelesen. Hier liest gerade ein Schüler offenbar aus dem Biologielehrbuch. Naturgeschichte hieß das damals noch. Ja, wie gefährlich der Fuchs ist, auch dass er sich verstellt. Gegen Ende der Geschichte auf dem Nachhauseweg erleben das die Hasenkinder. Da ruft eine bemitleidenswerte Stimme aus dem Gebüsch: Liebe Häschen, komm doch her, ach, ich bin so schwach und matt, bringt mir doch ein frisches Blatt. Aber die Kinder sind ja zum Glück belehrt worden und haben aufgepasst in der Schule und wissen, das ist der Fuchs und wir machen einen großen Bogen und rennen schnell nach Hause, also passiert ihnen auch nichts. Ganz passt das nicht in die heutige Zeit, die Erziehungsmethoden sowieso nicht, aber auch nicht die Sache mit dem bösen Fuchs, der hier ja quasi verteufelt wird. Deswegen gibt es eine neue Häschenschule, herausgegeben oder geschrieben von Anke Engelke. Und da sieht man schon an der Überschrift, wie Fuchs und Hase Freunde wurden. Der Fuchs in dieser Geschichte ist Veganer. Und er würde niemals einem Häschen etwas tun, deswegen werden die beiden eben allerbeste Freunde. Ganz ohne Bösewicht haben sie es doch nicht hingekriegt. Der Bösewicht ist nämlich der Bauer, der mit seinem Gift die Felder kaputt macht und den Hasen ihren Lebensraum und den Füchsen ihren Lebensraum zerstört. Es ist ja einerseits was Wahres dran. Kinder sollen ja auch lernen, dass es nicht einfach die Guten und die Bösen gibt, sondern dass auch man mit einem Feind sich versöhnen kann und dass jemand, der einem erst aggressiv gegenübertritt oder dem man selber misstrauisch begegnet, dass er sich doch als ganz netter Mensch und als Freund entpuppen oder verändern kann. Auf der anderen Seite enthält aber diese Art der Erzählung auch was gefährlich Falsches. Schon die Tatsache, dass der Fuchs Veganer ist, ist völlig, der frisst auch mal Pflanzenteile, aber könnte nicht davon leben. Aber auch diese Vorstellung, dass eigentlich die Menschen alle gut sind und Gutes wollen und dass man deswegen nur ein bisschen guten Willen braucht, um alle Probleme friedlich zu lösen, das ist ein verkehrtes Menschen- und Weltbild. Und dass das seit einigen Jahren auch unsere Politik bestimmt und zu gefährlichen Fehleinschätzungen und groben Fehlern führt in der Innenpolitik und in der Außenpolitik. Das hat nicht etwas damit zu tun, dass sich nun langsam das christliche Menschenbild durchsetzt, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. In dem Maße, wie das christliche Menschenbild verschwindet aus der Gesellschaft, kommt es zu solchen völligen Fehleinschätzungen, wie die, dass der Mensch ja eigentlich gut ist und immer das Gute will und dass man deswegen mit allen gut auskommen kann. Unsere Außenministerin hat neulich, vor kurzem erst gesagt, die Menschen im Nahen Osten wollen alle nur eins, in Frieden leben. Und damit zeigt sie, dass sie halt in der Welt ihrer Ideologie lebt, aber nicht in der realen Welt, in der die Kriege eben ausgefochten werden. Ein alter Römer hat mal in einem Theaterstück diesen Satz geprägt von dem Menschen, der dem anderen ein Wolf ist. Richtig populär und in die jetzige Form gebracht wurde es von Thomas Hobbes, einem Philosophen der Aufklärung, mit den Worten Homo homini lupus, also der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Also Menschen tun sich gegenseitig das an, was man eigentlich dem Wolf sozusagen von dem Wolf erwartet, so ganz böse und ganz gefährlich zu sein. Viel Schlimmeres tun die Menschen einander an und damit müssen Menschen eben auch rechnen, dass andere Menschen so sind und dass man mitunter von Wölfen umgeben ist. Der Wolf frisst zwar auch pflanzliche Nahrung, mir hat neulich die Tage jemand erzählt, war kurz vorm Abendessen, dass der Wolf, wenn er ein Tier reißt, zuerst den Magen frisst. Weil er diese verdauten Pflanzenreste, das ist genau die Nahrung, die er auch braucht, die er auch nötig hat. Aber natürlich ist es nicht alles, da frisst auch den Rest des Tieres. Und da ist eben ein Raubtier, das dazu ausgelegt ist, Beute zu greifen, Beute zu reißen, Beute zu zerreißen und dann eben aufzufressen, sogar teilweise bis auf die Knochen. Es stimmt, dass der Wolf eigentlich nach Mitteleuropa oder nach Europa überhaupt gehört. Nicht nur historisch, sondern auch ökologisch. Die Natur, die Rehe, die Hirsche, die Mufflons, die haben, wenn es keine Wölfe gibt, keinen Fressfeind. Und damit ist die Natur nicht intakt und muss vom Menschen immer geregelt werden, indem die Jäger immer wieder Rehe, Hirsche, Wildschweine, Mufflons schießen. Aber auf der anderen Seite, wir haben hier keine riesigen, unberührten Heide-, Wald- und Auenlandschaften, wie das vor 800 Jahren im Mittelalter war, wo der Wolf hier seinen natürlichen Lebensraum gefunden hat. Der Wolf trifft in Deutschland bei jedem Streifzug, der hat einen Radius von 50 Kilometern, da trifft er auf Menschen, auf menschliche Ansiedlungen und auf Haustiere, die für ihn, wenn kein Stall und kein Drahtzaun in der Nähe, oder Stacheldrahtzaun in der Nähe ist, wesentlich bequemer zu reisen sind als Rehe und Hirsche. Der Wolf ist nicht so gefährlich für die Menschen, wie er im Märchen manchmal dargestellt wird, dass er zum Beispiel eine Oma mit Enkel zum Frühstück im Ganzen verschlingt. Und der Mensch ist auch nicht keine Beute für den Wolf, also der geht nicht auf Menschenjagd. Aber Konfliktsituationen sind denkbar und auch dokumentiert, wo der Wolf Menschen angreift, weil er den Eindruck hat, dass sie ihn bedrohen oder ihm sein Frühstück oder Abendbrot wegnehmen wollen. Also wenn ich einen Wolf treffen würde im Wald, dann würde ich mich nicht darauf verlassen, dass er die Fachartikel gelesen hat, in denen steht, dass er den Menschen niemals was tun wird. Die beliebteste Beute des Wolfs sind nicht irgendwelche Naturtiere, sondern die Schafe. Warum? Erstens, ein Schaf macht satt, im Unterschied zu einem Huhn. Zweitens, ein Schaf ist lecker, da bin ich ganz nah bei den Wölfen. Schafe treten in großen Herden auf. Da kann man sich bequem eins rausgreifen oder vielleicht auch mehrere oder wenn es Spaß macht, gleich mal die ganze Herde. Und zum vierten, Schafe sind völlig wehrlos. Ein Pferd anzugreifen ist für den Wolf Ultima Ratio, also das soll er besser nicht tun. Ein Rind, das müsste er von hinten irgendwie überraschen, aber das wird auch gefährlich und an ein Kalb zu kommen, da muss man erst an der Kuh vorbei. Das ist auch nicht empfehlenswert für Wölfe. Schweine gehen sofort auf den Wolf los und der Wolf muss dort nicht unbedingt die Goldmedaille gewinnen. Aber Schafe, die fliehen nicht mal. Die rennen ein paar Meter weg und bleiben stehen, weil sie völlig verwirrt sind und weil sie nicht wissen, was sie jetzt tun sollen und warten eigentlich darauf, dass der Wolf kommt und das nächste reißt. Zumindest steht das so in Brehms Tierleben, was seit über mehr als 100 Jahren Standardwerk war. Das Schaf ist ein Bild der Wehr und Hilflosigkeit. Warum erzähle ich Ihnen das? Die Kirche hat einen Bildungsauftrag, das ist der eine Punkt. Aber der zweite ist, Jesus sagt zu seinen Jüngern, Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also Jesus gibt uns den Auftrag, uns als Schafe mitten unter die Wölfe zu begeben. Wir dürfen uns dabei keine Witter vorstellen oder Mutterschafe, für die wäre es auch schon gefährlich, einem Wolf zu begegnen, aber in der Parallelstelle in Lukas 10, Vers 3, da steht sogar ausdrücklich, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also wir als Christen ein Lamm unter Wölfen. Wenn Jesus uns in seinem Auftrag zu den Menschen schickt, dann ist ihm bewusst, dass uns nicht unbedingt Beifall begegnen wird. Dass uns die Menschen nicht unbedingt als Gute begegnen werden. Dass da Aggression ins Spiel kommen kann. dass sie uns in der Luft zerreißen oder dass sie sogar tatsächlich im körperlichen Sinne Gewalt ausüben. Ich weiß nicht, manche oder viele oder sogar alle von uns haben das in irgendeiner Form schon erlebt und kennen das. Vor allem, wenn man allein als Christ ist. In der Familie, in der Schulklasse. Manche erinnern sich mit Grausen an ihre DDR-Zeit, wer von ihnen da ganz allein in der Schulklasse war als Christ. Auf der Arbeitsstelle, im Verein. Da kommen Situationen, wo man sich fühlt, als wäre man in einem Rudel Wölfe. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich vor der Schulklasse stand und ein Gedicht nicht aufsagen wollte, das ich geschworen hätte, nach dem Vorbild Ernst Thälmanns zu leben. Da habe ich gesagt, das kann ich als Christ nicht sagen oder bekennen. Das war in der Grundschule, also ich war vielleicht dritte oder vierte Klasse. Und nicht nur die Lehrerin mich dort runtergeputzt hat vor versammelter Klasse, obwohl sie vorgewarnt war und man als Pädagoge vielleicht gesagt hätte, das lernen wir unter vier Augen, aber sie wollte das gerne vor der gesamten Klasse machen. Und ich erlebt habe, dass einige Schüler, die auch in die Christenlehre gingen, mit einstimmten in den Shitstorm, der mir da entgegengebracht wurde. Obwohl die Lehrerin das ganz alleine geschafft hätte, gab es keinen Zweifel. Ja, und das haben vielleicht viele in irgendeiner Form auch so erlebt. Und man kann es eben bis heute in Kreisen, in die man kommt, ähnlich erleben. Gründe dafür gibt es immer wieder. Dass man sich in Situationen fühlt, als wäre man in einen Rudel Wölfe geraten oder dass man im Vorfeld Angst hat, man könnte von den Wölfen zerrissen werden und deswegen schon vorsorglich lieber den Mund hält, sich lieber abduckt, lieber nichts zum Thema sagt. Vielleicht sagen Sie auch, ich habe besonderes Pech, dass ich allein als Christ bin, in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis. Vielleicht sagt man, das ist eigentlich unzumutbar, dass ich in dieser Firma arbeite, wo ich der einzige Christ bin. Vielleicht sagt mancher, ich bin da eigentlich völlig fehl am Platz als Christ und mit meinem Glauben. Und Jesus sagt, nein, genau andersrum. Ich sende dich als ein Lamm mitten unter die Wölfe. Es ist schade, dass du allein bist. Und es wäre sicher viel besser, wenn ihr zwei oder mehrere wärt. Aber es ist wichtig, dass du da bist, wenn sonst niemand Christ ist. Jesus sendet dich und er braucht dich dort, wo sonst niemand ihn kennt, an ihn glaubt oder zu ihm betet. Warum? Wozu soll das gut sein? Weil das, was in der Natur nicht geht, im Reich Gottes möglich ist. Wir leben ja als Christen im Glauben an Zeichen und Wunder und wir erleben das, obwohl wir das meistens gar nicht wahrnehmen als Wunder. Wir denken bei Wundern an Heilungen vor allen Dingen oder dass Gott das Wetter verändert vom Gemeindefest. Aber die tatsächlichen Wunder passieren auf einer ganz anderen Ebene, die ganz großen Wunder. Nämlich, dass durch Jesus und durch sein Wort Wölfe in Schafe verwandelt werden. Wir reden ja bei der Taufe und auch bei der Bekehrung von einer Wiedergeburt, von einer Neugeburt. Also ein neues Wesen entsteht, ein Wolf stirbt und ein Lamm wird geboren. Nicht, dass dann in uns nichts mehr ist von dem Wolf und von den Aggressionen und von dem Bösen. Das haben wir trotzdem, damit haben wir trotzdem immer wieder zu kämpfen. Aber wir werden im Grunde verwandelt und Gott macht uns aus, Jesus macht uns von Wölfen zu Gotteslämmern. Irgendjemand hat mal, ein Mitarbeiter hat mal ein T-Shirt getragen. Das war aber nicht vom CVJM. Da stand drauf, lieber ein Wolf Wotans als ein Lamm Gottes. Wer das T-Shirt gedruckt hat, der weiß genau, worum es geht. Nur, dass er eben dagegen ist. Aus einem Wolf Wotans oder aus einem Wolf, was weiß ich, der irgendwelcher anderen Motivationen zu einem Lamm Gottes zu werden. Und deswegen können Menschen, die Gott hassen, die ihn verachten, die aggressiv wie Wölfe reagieren, wenn sie einen Christen sehen, die können Gott kennenlernen, sie können gerettet und erlöst und verwandelt werden. Und deswegen sollen wir uns nicht abducken. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid ohne Falsch wie die Tauben. Verstellt euch nicht, sondern steht zu eurem Glauben. Wenn ihr schon nicht sagt, ich kann missionieren, ich kann andere bekehren, ich kann meinen Glauben einleuchtend erklären, aber seid wenigstens ohne Falsch wie die Tauben, steht dazu und sagt, ja, ich bin Christ, ich glaube an Gott. Und auf der anderen Seite sollen wir aber auch nicht wie Schafsköpfe auftreten. Und das Schaf soll uns nicht suggerieren, dass wir tollpatschig und dumm auftreten, sondern wir sollen klug vorgehen, klug wie die Schlangen, mit Verstand, mit Überlegungen, aber uns eben nicht verstellen. Das Entscheidende ist, dass wir als Gesandte Gottes wehrlos sind. Wir schlagen nicht zurück, wir lassen uns nicht verbittern, wir lassen uns nicht vom Zorn übermannen, wir versuchen nicht, den anderen das zurückzugeben, was sie uns geben, sondern begegnen ihnen wie das Lamm dem Wolf. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Dass Menschen wegen ihres Glaubens eingesperrt, vor Gericht gestellt oder ausgepeitscht werden, das fällt uns manchmal schwer zu glauben. Man hört nichts in den Nachrichten davon und wir leben hier manchmal etwas verspottet oder belächelt, aber doch als Christen anerkannt in diesem Land. Aber wer mehr darüber wissen will, der braucht sich bloß draußen vom Schriftentisch ein Monatsheft oder dieses Themaheft von Open Doors mitzunehmen, diese Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert, und da weiß sofort, das ist die Realität für Christen in dieser Welt. Nicht gerade in Deutschland, nicht gerade in Mitteleuropa, aber in den meisten Ländern der Welt kann es Christen passieren. Manchmal sogar können sie sicher sein, dass ihnen passiert, dass sie körperlich angegriffen oder von staatlichen Behörden zur Rechenschaft gezogen werden. Ein Beispiel aus dem Iran. Bevor Farhad Jesus kennenlernte, war er stark drogensüchtig. In dem Moment, in dem ich mein Leben Jesus übergab, spürte ich den Heiligen Geist in mir. Er rief in mir ein Gefühl von Freiheit und Glück hervor, das mich dazu brachte, auf der Stelle mit den Drogen aufzuhören, erzählt er. Für seine Familie und seine Freunde war diese plötzliche Verwandlung kaum nachvollziehbar. Als ich zu Christus fand und begann, von ihm zu erzählen, dachten die Leute, ich hätte Drogen genommen und würde wieder irgendwelches Zeug schwafeln. Aber das Verlangen, die gute Botschaft, die sein Leben verändert hatte, anderen weiterzusagen, blieb bestehen. Nur wie? Im Iran ist der Islam Staatsreligion und 98% der Einwohner sind Muslime. Die Regierung betrachtet es als Gefahr für den Staat, wenn Muslime sich dem christlichen Glauben zuwenden, und geht entschieden gegen Christen vor, die offen über das Evangelium sprechen. Farhad war unsicher, wie sein weiterer Weg aussehen sollte und arbeitete weiterhin als Taxifahrer. Eines Tages hatte er dann ein Schlüsselerlebnis. Während einer Fahrt hörte er im Auto Lobpreismusik und wurde von einem Fahrgast darauf angesprochen. Farhad konnte ihm daraufhin das Evangelium erklären und der Fahrgast vertraute noch während der Fahrt sein Leben Jesus an. Dies öffnete eine neue Tür in meinem Herzen und ich erkannte, ich kann die Botschaft der Erlösung den Menschen um mich herum weitergeben, sagt Farhad. Begeistert begann er zu evangelisieren, schloss sich einer Hausgemeinde an und erhielt über sie Zugang zu Bibeln und christlichem Material zum Weitergeben. Noch wusste er nicht, dass die Behörden ihm bereits auf der Spur waren. Eines Tages wurde Farhad wegen seiner christlichen Aktivitäten verhaftet und kam ins Gefängnis. Doch auch an diesem von Angst und Schmerz geprägten Ort gab er nicht auf, sondern wandte sich an seinen Herrn und bat ihn um Weisung. Ich fragte, Jesus, was möchtest du hier von mir? Was soll ich tun? Erzählt Farhad. Bald erkannte er, dass die Gefängniszelle nicht das Ende seines Dienstes bedeutete, sondern sich nur die Umstände verändert hatten. Er traf einen Mann, der unter Schmerzen litt, und betete für ihn im Namen Jesu. Augenblicklich wurde der Mann geheilt und erzählte daraufhin anderen von dem Wunder, das er erlebt hatte. Dies führte dazu, dass mehrere Menschen auf Farhad zukamen, um mehr über Jesus zu erfahren. Während seiner Inhaftierung vertrauten insgesamt 23 Mitgefangene Jesus Christus ihr Leben an, nachdem sie das Evangelium gehört hatten. Ja, es geht dann noch ein bisschen weiter. Er hat das Land dann verlassen, um seine Familie zu schützen und hat dann im Ausland sich um Iraner gekümmert, die auch geflüchtet waren oder als Besucher kamen, und übers Internet versucht er weiter Menschen zu erreichen. Aber diese Erfahrung, ich bin nicht im Gefängnis, weil irgendwas schiefgegangen ist, sondern weil Jesus mich hierher gesandt hat, um hier als Schaf unter Wölfen das Evangelium zu verkündigen. Jesus sagt, sorgt euch nicht, ihr seid nicht allein, ich selbst bin mit dabei. Nicht als der Löwe, der kommt und die Wölfe in Klump haut und und alle Probleme löst, sondern als das Lamm, das den Weg des Leidens vor uns gegangen ist und für uns gegangen ist und mit uns geht. Er ist in und bei uns und in uns als der Heilige Geist, der in unseren Herzen Trost und Gewissheit gibt, dass wir nicht verlassen sind, dass er auf unserer Seite ist und der in unseren Mund die Worte legt, die nötig sind, um andere mit dem Evangelium zu erreichen. Nicht die Worte, die uns raushauen und die uns rechtfertigen und die den anderen zum Schweigen bringen, sondern die Worte, die in diese aufgerissene Situation das Evangelium hineinbringen. Die gute Nachricht von Jesus, die Liebe Gottes. Liebe Gemeinde, bei uns wird bis jetzt niemand vor Gericht gestellt, weil er Christ ist oder weil er das Evangelium weitergesagt hat. Obwohl es da auch schon Grenzsituationen gibt. Aber jeder kennt vielleicht Situationen, wo er sich wie vor Gericht fühlt. Am Mittagstisch zu Hause, am Frühstückstisch bei der Arbeit, am Biertisch mit Freunden am Abend, dass man plötzlich vor Gericht steht und sich verantworten soll, warum man immer noch Christ ist, warum man an Gott glaubt, warum man in die Kirche geht, wie man immer noch zu diesem Verein halten kann. Und dann sagt Jesus, macht euch keine Sorgen. Der Heilige Geist wird euch die richtigen Worte geben. Man kann sich auf solche Situationen nicht vorbereiten. Man kann irgendwelche Standardantworten auswendig lernen, aber die Fragen kommen vermutlich immer anders oder die Angriffe. Sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns die Worte gibt, die richtig sind. Und auch wenn wir im Rückblick sagen, ich habe versagt, ich war plump mit meinen Antworten oder das war nicht das, was ich hätte sagen sollen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist wirkt, dass er uns die Worte gibt, dass er durch uns etwas bewirkt. Und da unter diesem Thema steht der Sonntag Exaudi, dass wir neu bitten. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Komm du zu mir, komm du in meinen Alltag, komm du in meine Gespräche, komm, wenn ich unterwegs bin und als Lamm, als Schaf auf die treffen, die dem Glauben wie Wölfe gegenüberstehen, dass ich dort nicht den Mund halte, sondern deine Worte sage. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.